Sie hören SBS German.
Am 24. September kommt mit The Last Whale Singer ein neuer Animationsfilm in die australischen Kinos. Im Mittelpunkt steht ein junger Buckelwal, der seine ganz besondere Stimme entdeckt und sich auf eine abenteuerliche Reise begibt. Ein unterhaltsamer Familienfilm, der gleichzeitig eine Geschichte über Mut, Selbstvertrauen und die Kraft der eigenen Stimme erzählt. Geschrieben und produziert wurde der Film vom deutsch-iranischen Regisseur Reza Memari. Sein Weg zum Animationsfilm war allerdings alles andere als gewöhnlich, muss man sagen. Ich durfte den Filmemacher zum Gespräch treffen und habe mit ihm unter anderem darüber gesprochen, wie ausgerechnet ein Buckelwal zum Mittelpunkt seines bisher größten Animationsfilmprojekts wurde und was seine eigene Geschichte mit der des jungen Wals verbindet. Reza, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen.
Gerne, gerne. Vielen Dank.
Ich habe gestern Abend gerade den Film frisch zu Ende geschaut und muss wirklich sagen, ist eine richtig tolle Nummer geworden. Ich habe es mit den Kindern geguckt, die waren sehr, sehr begeistert. Also direktes Feedback für dich.
Das freut mich. Von der
Target Audience. Es wurde wirklich sehr, sehr dankbar angenommen. Sie haben gelacht zwischendurch, sie waren emotional berührt von dem Film. Und ich habe direkt nachgefragt, was denn so das Highlight war. Erstmal das Singen, das kommt super an bei den Kindern, dieses Wals, also die Idee des eines Walsängers und dass dieser Gesang magische Kräfte hat. Und dann natürlich auch so die diversen Herausforderungen, die der Wal Vincent überkommen muss auf diesem Weg. Das hat ihm wirklich sehr imponiert, muss ich wirklich sagen. Das war toll, das zu sehen als Erwachsener und dann so die Reaktion der Kinder danach direkt einzufangen. Also Glückwunsch.
Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf?
Ich habe es mit der gesamten Belegschaft geschaut und da sind wir von 15, 11 bis 7 runter und alle hatten ihren Spaß. Also ja.
Wow, ja. Super. Ach, ja. Das freut mich. Ja. Sehr schön.
Erzähl mal, wie bist du dazu gekommen, Animationsfilme zu machen? Das ist ja mittlerweile ganz fester Teil unserer Popkultur, Animation Movies. Und da hat sich ja einiges getan. Da wird wahrscheinlich auch technologisch jetzt hat sich ja wahrscheinlich einiges getan im Zeitalter von AI und Advanced CGI und so weiter und so fort. Erzähl mal, wie du dort gelandet bist und vor allem auch dein Hintergrund aus dem Games-Universum interessiert mich da wirklich sehr.
Also ich komme aus der Games-Branche. Ich war früher Produktmanager bei einem Games-Publisher, den es nicht mehr gibt, namens Acclaim. Und hatte da sozusagen, sage ich mal, meinen Marketing-Engel auf dem ganzen Games-Business und Unterhaltungs-Business, wollte aber immer schon irgendwie Geschichten erzählen. Also der Autor hat in mir angeklopft. Und ich habe dann sozusagen sehr früh in meinem Leben gemerkt, okay, ich muss der Sache nachgehen, habe einen Karrierewechsel hingelegt und habe dann Schnitt gelernt, Filmschnitt. Und bin vom Filmschnitt sozusagen, habe ich mich hineingetraut in Kurzfilme, noch Live-Action. Und dann bin ich irgendwann mal auf die Idee gekommen, von einem kleinen Spatz, der glaubt, dass er ein Storch ist. Das hieß damals Richard der Storch. Jetzt dann in Deutschland hieß der Überflieger. Und ich glaube in Amerika A Stork's Journey. Ich weiß den australischen Titel leider gar nicht. Aber jedenfalls hat dieser Film, obwohl das mein quasi Debüt-Drehbuch war, direkt Produktion bekommen und wurde sozusagen dann auch gleichzeitig mein Co-Regie-Debüt. Und so habe ich überhaupt Animation gelernt. Ich komme quasi gar nicht von irgendeiner Filmschule, sondern bin so ein Quereinsteiger. Und als dann der Film in Produktion war, also dieser Vogelfilm, da habe ich sozusagen schon die Idee gehabt für den Whale Singer. Und es ist so, dass ich da einen Dokumentarfilm angeschaut habe über Buckelwale und ihre Sänger. Die haben ja wirklich eine eigene Rolle bei den Buckelwalen und ihre eigenen Lieder. Und das war alles so faszinierend. Und ich habe nur gedacht, es gibt es doch nicht, dass da noch niemand einen Film darüber gemacht hat. Ja. Also vor allem keinen Animationsfilm. Und so hat die Reise dann begonnen. Ich habe den Vogelfilm, da ging es halt um einen kleinen Spatz, der das größte Selbstbewusstsein aller Zeiten hat. Und ich glaube, weil ich da mit so einem kleinen Vogel zu tun hatte, der so viel Selbstbewusstsein hat, wollte ich unbedingt einen großen Wal erzählen, der gar kein Selbstbewusstsein hat. Und so kam dann Vincent zustande. Und Wir haben dann eine eigene Firma gegründet, meine Geschäftspartnerin Maite Wokirk und ich, namens Telescope Animation. Und so ging dann eigentlich die große Reise los, mit diesem Film.
Wahnsinn. Und ich meine, das kann man wirklich gar nicht dir hoch genug anrechnen, zu sagen, ich mache mal einen Quereinsteiger im Bereich Animationsfilm. Das ist
Ja,
auf jeden
ja.
Fall, ich meine, wie du ja auch gesagt hast, da hast du es ja wirklich zu tun mit anderen Menschen, die wirklich von der Pike auf an das Business gelernt haben, wie das funktioniert. Also das ist auf jeden Fall ein großer Karriereschritt gewesen und toll, dass du das gewagt hast, weil dadurch ist ja natürlich jetzt am Ende auch so ein toller Film bei rausgekommen. Du bist ja auch als nicht nur als Regisseur natürlich jetzt in diesem Film aktiv, so wie auch bei dem Stork's Journey Film. Das ist deine Geschichte, die du dir ausgedacht hast. Wie einfach fiel dir das? Du sagtest, der innere Autor hat bei dir angeklopft. Das haben vielleicht einige Menschen und dann kommen am Ende da vielleicht ganz schreckliche Selbsthilfebücher bei rum, die irgendwie wirklich jetzt vielleicht nicht so klingen am Ende oder sich so lesen lassen, wie man das im Kopf hat. Also bei einigen Menschen klopft ja vielleicht der innere Autor an. Wann hast du gemerkt, dass es wirklich irgendwie so ein Calling ist für dich und wie war der Weg dahin? Weil es ist ja wirklich auch ein Handwerk, in Anführungsstrichen, was man dann ja auch sich selbst beibringen muss oder lernen muss.
Ja, oh Gott. Ja, es ist eine gute Frage und ich kann sie jetzt nicht abschließend beantworten, glaube ich, weil es ist ja jeder Weg ist ja auch speziell und jeder ist ja eigen, jeder hat eine eigene Persönlichkeit und eine eigene Herangehensweise. Bei mir war es jetzt so, dass ich ganz viel Learning by Doing gemacht habe. Ich habe, wie gesagt, sehr viele Kurzfilme gemacht und die, kannst sicher sein, haben ziemlich schrottig angefangen. Und aber weil ich halt damals schon Cutter war, hatte ich schon immer gleich zumindest das Formelle auf dem Schirm. Also was Rhythmus angeht, was brauchst du für eine Geschichte, Hauptfigur, Konflikt, Anfang, Ende, was ist so ganz normale Standards. Und dann gibt's, muss ich ehrlich sagen, einfach wirklich sehr viele gute Bücher, die du lesen kannst zum Drehbuchschreiben. Und wenn du, finde ich, zumindest genug Selbstkritik mitbringst und nicht so einen Ego-Ansatz hast, von wegen ich mache das und das wird super, dann lernt man, finde ich, zumindest sehr schnell dazu. Und dann wird dann immer mehr was daraus. Dann fängt man an, immer mehr interessante Menschen kennenzulernen, die auch ähnlich ticken und die dann irgendwann mal an einen glauben. Und das war eigentlich so der Startschuss von meinem Vogelfilm, weil dann einfach genug Leute an mich geglaubt haben, dass es dann einfach sozusagen so eine kritische Masse geworden ist, mit der man dann loslegen kann. Aber nein, ich kann jedem nur empfehlen, egal, also darum geht es ja auch in dem Film, deine eigene Stimme finden und dein Calling auf eine Art finden, ob du jetzt Sänger bist oder nicht, oder Schornsteinfeger. Es geht wirklich, ich glaube, es geht für jeden Menschen einfach nur darum, den Mut aufzubringen, überhaupt hinzuhören, überhaupt zu sehen, dass da irgendwas ankommt und dann zu fragen, ja, aber ich meine, was mache ich hier gerade, wenn etwas anderes mich wahrscheinlich glücklicher machen würde, sollte ich da nicht vielleicht dieser Sache nachgehen? Und das habe ich dann gemacht.
Ja, und ich finde, dieser Begriff Imposter-Syndrom, der ist sehr überladen und wird gern umhergeschmissen, aber ich finde, da steckt doch ganz, ganz viel drin. Und so ein bisschen höre ich das auch raus. Also dieses, wenn man einfach diesem Calling folgt und sich auch darüber bewusst ist, dass es ein Weg ist, auf dem man einfach viel lernen kann, sollte und dass es völlig normal ist, ist es vielleicht dann auch so ein bisschen die Formel für dich gewesen?
Absolut. Ich finde, das ganze Leben ist ja Lernen. Also, was wäre das Leben, wenn man nicht die ganze Zeit irgendwie gechallenged werden würde und sich irgendwie, also auch wachsen würde? Und absolut. Ich habe eigentlich zu viel von dem Imposter-Syndrom und würde gerne ein bisschen abgeben. Aber es ist ja, du hast völlig recht. Es hält einen auf jeden Fall immer auf Messerschneide und man weiß nie, was man eigentlich vor sich hat. So geht es mir auch wirklich. Ich kann nicht sagen, wie vielen Leuten ich immer meine Drehbücher schicke, einfach weil ich sie selber nicht beurteilen kann, weil ich selber den Blick von außen brauche, der mir dann sagt, das ist gut oder das ist nicht gut. Ich habe ein Gefühl, aber ich weiß nicht wirklich, ob es wirklich gut ist. So erlaube ich mir nicht zu haben.
Verstehe. Resa, mittlerweile gibt es ja ganz viele Arten von Animationsfilmen. Also es gibt aufgrund der technologischen Entwicklung gibt es ja einige Filme, die so einen Cartoon-Look wiederbeleben und bekommen. Andere, die sehr, sehr glatten Look haben, eher so ein bisschen haptischer wirken. Wie ist dieser Prozess zu verstehen? Also wie bist du dann bei dem Look gelandet, den The Last Wellsinger bekommen hat?
Oh, also ich meine, rein formell kann ich sagen, dass ich jetzt als Regisseur ja eben ich kann nicht zeichnen, ich kann leider, wurde ich nicht gesegnet mit der Hand, die dann irgendwelche Wale malen könnte. Also ich bin sehr davon, ich war sehr abhängig davon, dass ich ein starkes Team von Supervisionären um mich rum hatte, die in Bildern denken können und auch in Bildern sprechen. Und das war halt echt toll. Mein Wunsch war die ganze Zeit von Anfang an, dass wir den Ozean in seiner Schönheit quasi unangetastet lassen und ihn nicht überstilisieren, wie man ja das manchmal sieht. Ja. Oder man ist sehr verführt dazu, irgendwie daraus mehr zu machen, als man manchmal braucht. Und ich wollte lieber so eigentlich einen sehr naturalistischen Ansatz fahren und bei den Figuren lieber ein bisschen in den cartoony Stylization Weg gehen. Und das haben wir dann am Ende dann auch so durchgezogen. Es ist wirklich für mich immer ein kleines Wunder, wenn so ein Animationsfilm entsteht, weil man weiß de facto nicht bis zum Schluss oder bis kurz vorm Schluss, ja, was man wirklich so hat und wie das dann wirklich am Ende alles aussieht, wenn alle Einzelteile zusammengebaut werden. Und das ist wirklich wie ein Flugzeugbau. Ich meine, jetzt, wie gesagt, du hast es ja vorhin angesprochen mit dem AI-Ding, das ist jetzt anders. Du kannst jetzt einfach sagen, mach mir einen Film, der aussieht wie Finding Nemo mit Katzen. Und das kannst du vollkommen machen, indem du es einfach nur hinschreibst. Das war natürlich bei uns überhaupt nicht der Fall. Alles handgemacht, über 300 Leute auf der ganzen Welt, ja, haben da mitgearbeitet. Und und es ist ein kleiner Jumbojet, der da zusammengebaut wird. Und am Ende ist es dann echt so, wow. Also ich war wirklich so völlig hin und weg von dem Look, den wir da erreichen konnten. Wir sind ja trotzdem ein Indie-Animationsfilm und haben natürlich nicht einen Bruchteil von dem, was jetzt die großen Majors auf den Tisch legen können. So.
Ja, klar. Aber wirklich, ich finde, das zählt ja für sämtliche Filme aus dem Indie-Bereich, dass man dann mit Kreativität und Leidenschaft und auch der richtigen Idee dann trotz dessen wirklich tolle Ergebnisse erzielen kann. Du hast schon gerade angesprochen, jetzt auch nochmal in Zeiten von AI, mach mir doch einen Film im Look von Finding Nemo oder was auch immer. Das ist ja so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist ja AI in sämtlichen Lebensbereichen, kann das ein super Tool sein, und hat auch einfach gefühlt eröffnet unendlich viele Möglichkeiten. Aber genau darin liegt ja vielleicht dann auch genau das Problem für Menschen, dass halt nicht jeder eine Vision entwickeln kann, nicht jeder dieses übermächtige Tool nutzen kann. Also das erlebt man vielleicht im Alltag auch. Jetzt, wo wir in Zeiten von Musikstreaming-Diensten sind, man hat quasi die gesamte Bibliothek der Welt, musikalische Bibliothek, an seinen Händen. Aber dann geht es darum, ja, welchen Song möchte ich denn jetzt hören und welches Album? Und also das, ich glaube, diese Macht dieser Tools kann auch sehr, sehr überwältigend sein. Das heißt, für dich, meine Frage, ist es wahrscheinlich ein sehr, sehr nützliches Tool, wie sich so die Sachen entwickeln, aber wie schätzt du das ein? Also ist da viel Druck in der Animationsfilmbranche oder ist es wirklich so, dass am Ende dich die Qualität wahrscheinlich eh durchsetzen wird?
Oh, also ich meine, das ist jetzt nochmal eine ganz eigene Nummer hier, aber es gibt da so viele Herzen in meiner Brust. Ja. Ja, es ist unfassbar spannend, das alles zu sehen und man kann sich das alles gar nicht vorstellen, auch in welcher Qualität das inzwischen da ausgespuckt wird. Aber wie du auch gesagt hast, ich glaube einfach nicht daran, dass wir diesen ganzen Content eigentlich auch brauchen. Ja. Also wir haben eigentlich haben wir ein Überangebot schon jetzt, auch ohne AI hatten wir ein Überangebot mit den ganzen Streaming Plattformen, die sich da überwerfen mit Produktionen, wo man eigentlich gar nicht mehr weiß, wohin mit seinen 5 Minuten am Tag, die man überhaupt was anschauen kann. Also ich kann dir noch nicht sagen, wo das hinführen wird, aber ich glaube nicht, dass es etwas bringt. Also ja, ich habe jetzt eine Katze im Stil von Finding Nemo hergestellt, aber und jetzt? Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob, also ich weiß noch nicht genau, wo das alles hinführen soll. Aber was ich halt definitiv weiß, ist, dass gerade die gesamte Industrie eigentlich kollabiert. Und das so traurig. Also es ist wirklich unfassbar, was da gerade zerstört wird aufgrund von Diebstahl, der ja ganz am Anfang dieser ganzen AI-Nummer steht. Man darf nie vergessen, dass ganz am Anfang einfach Raub begangen wurde und jetzt wir alle leider nicht wissen, wohin. Es ist wirklich krass, wie viele von meinen Artists teilweise jetzt die Jobs wechseln, einfach jetzt keine Arbeit mehr kriegen. Ja, und das ist schwer mit anzusehen, weil man hätte einen Weg vielleicht finden können, diese ganzen Arbeiten zu vergüten am Anfang und dann eine Vergütungskette zu finden, wo AI nicht einfach nur saugt und raubt, sondern tatsächlich diesen ganzen Künstlern, ob jetzt Autoren, visuellen Künstlern, was auch immer, Musikern, einfach ein bisschen was davon abgibt. Es ist einfach, also für mich eine absolute Katastrophe, die da auf uns zukommt, von der wir noch gar nicht wissen, was es wirklich bedeutet.
Ja, finde ich eine sehr, sehr wichtige und interessante Einschätzung, muss ich wirklich sagen. Ja, dass man das vielleicht dann in der Debatte sich immer wieder vor Augen führen muss, dass da ja unglaubliche Datenmengen abgesaugt wurden, um diese Modelle zu trainieren und auf das Level zu bringen. Und dass ja einfach wirklich harte Arbeit dahinter steckte, hinter diesen Daten, hinter dieser Datenmenge von Menschen, die da etwas kreiert haben. Kommen wir nochmal zurück auf den Film, The Last Whale Singer, der letzte Walsänger. Storytechnisch tauchen da eine ganze Menge Themen auf. Also natürlich, erstmal, wir hier in Australien, Buckelwale, sind das natürlich sehr, sehr nah am Herzen hier. Die beobachten wir ja, gerade wenn wir das Vergnügen haben, an der Küste zu leben oder mal an der Küste zu sein. Wale, die haben ja wirklich einen ganz besonderen Platz im Herzen vieler, vieler Menschen. Das Thema, die Meere der Welt ist natürlich riesig und es wird eine ganze Menge natürlich angesprochen im Film dementsprechend. Es sind eine ganze Menge Themen von Müll in den Ozeanen bis hin zu, ich will jetzt nicht zu viel spoilern oder sowas, aber bis hin zu der Vergangenheit, Stichwort Nukleartest spielen eine Rolle. Also es ist wirklich, ich finde es schon wirklich Wahnsinn, wie viele Themen mit angesprochen wurden in diesem Film. Wie kam es dazu? Also wo hast du die Grenze gezogen? Oh, das können wir jetzt nicht noch mit reinnehmen oder das nehmen wir jetzt noch mit rein.
Also für mich war es so ein, das ist jetzt mein Liebesbrief an die Ozeane und man hat nur diese eine Chance, man weiß ja nicht, was danach kommt. Also habe ich jetzt einfach versucht, alles, was ich konnte, anhand von Vinzenz Reise irgendwie zu erzählen, aber halt auf eine Art, wo es nicht wie mit einem erhobenen Zeigefinger ist oder so jetzt Lehrstunde oder so, sondern das war eigentlich die größte Schwierigkeit. Wie kriegt man das irgendwie unterhaltsam? Wie kriegt man eine Müllverschmutzung unterhaltsam hin? Und das war halt, das war, glaube ich, eigentlich die größere Herausforderung, weil ich glaube halt, dass du, glaube ich, Kinder oder auch Erwachsene nachhaltig eigentlich durch Unterhaltung und durch Humor wahrscheinlich besser kriegst, als durch auf die Tränendrüse drücken, was ist so angestrengt, irgendwie versuchen, irgendwas zu übermitteln. Und nee, und es war wirklich absolut die Prämisse, wie kriegen wir wirklich ein Statement über auch Walfang? Ich meine, es gibt ja diese ganze Backstory, wie, ohne zu spoilern, wo es nur um Walfang geht, im großen Stile. Was die Menschen den Walen angetan haben, ist unfassbar. Und all diese Themen sind so rich. Also da gab es so viel Zeug, was man irgendwie, die irgendwie ineinander verzahnt sind dann irgendwann mal. Und dann war es die große Aufgabe war dann zu verdichten und zu komprimieren und einfach die wichtigsten Punkte dann am Ende rauszuarbeiten. Eine meiner Ziele war es, so viele Tiere zu benutzen, wie es nur geht, die nicht in irgendwelchen anderen Animations-Unterwasserfilmen auftauchen.
Ja.
Und das war schon mal alleine ganz ziemlich schwer. Aber auch da muss ich merken, es gibt keinen Orca. Es gibt nicht wirklich einen Animationsfilm mit einem Orca. Und das war irgendwie super, dann diese taube Orca-Kämpferin in den Film zu kriegen und so. Das, ja.
Das ist ein wirklich sehr, sehr unterhaltsamer Film, der hier in Australien am 24. September herauskommt, erscheint. Reza Memari, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und dir weiterhin alles Gute auf deinem Weg als Filmemacher und Drehbuchautor.
Vielen Dank, Benjamin.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.